Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Stefan Cornelius und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Vom Podium aus gibt es keine aktiven Äußerungen. Dann gehen wir gleich in die Fragen und ich beginne mit Herrn Meurer.
Jetzt Frage einmal an Herrn Cornelius und sicherlich auch an Herrn Müller. Die Frage US-Mittelstreckenwaffen, die ja nun nicht kommen. Welche strategischen Folgen hat die US-Entscheidung im Hinblick auf die europäische Abschreckungsfähigkeit gegenüber Russland? Und wie will die Bundesregierung die bestehende Fähigkeitslücke jetzt schließen?
Ja, vielen Dank. Sie wissen ja, dass diese Verlegung als temporäre Maßnahme angelegt war, dass Deutschland auch mit den europäischen Partnern seit geraumer Zeit diese sogenannte Deep Strike Fähigkeiten entwickelt. Es gibt ein Programm dafür, das nennt sich European Long Range Strike Approach, oder ELSA genannt. Dieses Programm ist auch eine Reaktion natürlich auf die russische Aufrüstung mit weitreichenden Waffensystemen. Sie wissen die von der Iskander-Stationierung in Kaliningrad und anderen Plätzen. Das ist eine Bedrohung für Europa, die wir versuchen, mit dieser Abwehrstrategie zu durchkreuzen. Deswegen ist es jetzt wichtig, dass Europa, dass wir in Deutschland die Entwicklung der eigenen Systeme mit Nachdruck umsetzen. Auf den Weg gebracht sind sie. Und die Entscheidung ist ansonsten tatsächlich eingebettet in einen größeren Rahmen, den ja auch der Bundeskanzler gestern noch mal ausführlich beschrieben hat.
Ja, vielleicht von der operativen Sicht her. Die Verteidigung des Bündnisses, die Verteidigung Europas ist ja in den NATO-Verteidigungsplänen festgelegt. Dort werden die Fähigkeiten durch die Nationen bereitgestellt, nach Rücksprache mit der NATO. Sie haben den Prozess im letzten Jahr mitverfolgt. Wir haben keine Anzeichen, dass Nationen nicht ihre Beiträge zu diesem Fähigkeitsportfolio stellen. Deswegen sehe ich auch jetzt hier keine Auswirkungen auf die operative Verteidigungsfähigkeit. Nochmal vielleicht etwas detailliert ausgeführt zu ELSA oder zu unseren DPS-Fähigkeiten, die Precision Strike. Wir haben parallel zu der US-Anfrage und zu der geplanten Stationierung, temporären Stationierung, haben wir ja maßgeblich Maßnahmen angestoßen, um unsere eigenen DPS-Fähigkeiten zu stärken. Da ist zum einen, bei Kategorie 1 will ich es nennen, dass wir sowohl unsere aktuellen Taurus-Bestände modernisieren, als auch auf den Nachfolger Taurus Neo gehen. Wir haben Ende 24 die Modernisierung unserer eigenen Fähigkeiten angestoßen und Ende 25 können Sie bei uns auch gerne nochmal nachlesen, die Serienreifmachung des Taurus Neo auch durch den Haushaltsausschuss billigen lassen, sodass diese beiden Programmpunkte erfolgreich jetzt weitergeführt werden. Die zweite Säule war die Stationierung bzw. der Kauf marktverfügbarer Systeme. Und die dritte Säule ist ELSA, wie ich angesprochen. Und ELSA beinhaltet mehrere Säulen, betrifft zum Beispiel manche Drohnensysteme mit längeren Reichweiten, betrifft aber auch Seegeschütze, landgeschützte Systeme. Und Deutschland und vor allen Dingen Großbritannien haben sich zusammengetan in dem Punkt, Fähigkeiten über 2000 Kilometer gemeinsam zu entwickeln. Und dort, auch dazu haben wir berichtet, gibt es schon Implementation Arrangements. Also das ist schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Wird natürlich etwas Zeit brauchen, weil es Entwicklungslösungen sind, aber das ist die dritte Säule, die hier ausgefüllt werden soll.
Dazu dann Herr Steiner.
Pardon. Jetzt, genau, dieses Mikro. Herr Müller, ich würde ganz gerne verstehen, was denn jetzt tatsächlich, also ob Sie eine offizielle Benachrichtigung von der US-Seite überhaupt erhalten haben, was jetzt nicht mehr kommen soll. Also die SM-6B, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war ja der eine Teil, der andere Teil waren die Tomahawk. Also gibt es da eine formelle Aufschlüsselung dessen, was jetzt an Fähigkeiten nicht zur Verfügung gestellt werden soll und welche davon sind tatsächlich bislang durch die Bundeswehr geplant zu ersetzen?
Zum zweiten Teil vorgezogen kann ich sagen, was ich hier gerade ausgeführt habe. Die Planungen in diesen drei Kategorien laufen. Und natürlich war mit der Beschaffung, das war die zweite Kategorie, marktverfügbare Systeme, die immer noch geplant ist. Sie wissen, eine Voranfrage gibt es bei der US-Seite, ein laufender Prozess. Ist da genau die gleiche Fähigkeit gemeint, die im Grunde stationiert werden sollte und gegebenenfalls ja noch wird? Das ist ja, wir reden ja nicht von einer finalen Absage. Und zum ersten Themenfeld kann ich sagen, dass wir zu diesen Themen im Austausch mit der US-Administration sind.
Dann Herr Kollege davor.
Hallo, Herr Müller. Kurz an meine Frage. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat der Verteidigungsminister vergangenes Jahr im Juli eine sogenannte Letter of Request gestellt an Pete Hegseth mit der Anfrage neuer Typhon-Systeme, was eigentlich dann ein erster Schritt wäre für neue Tomahawks in eigener Bestände, also losgelöst von der US-Stationierung. Gibt es da einen neuen Stand?
Wie ich gerade meinte, das ist die zweite Säule, kaufen marktverfügbare Systeme, Prozess läuft.
Aber gibt es da einen neuen Stand zu diesem Letter of Request? Also haben Sie eine Zusage, Absage gegeben oder gibt es keine Antwort?
Das Verfahren läuft.
Herr Jung dazu.
Herr Kollege, jetzt würden Sie sagen, oder Sie als Sprecher der Bundesregierung, dass auf die US-Partner im Militärischen noch Verlass ist?
Absolut.
Warum?
Das transatlantische Bündnis ist gewachsen seit Jahrzehnten. Die amerikanische Präsenz in Europa ist stark und entschlossen. Wir haben in enger Abstimmung jetzt die Planung zur Sicherung des Nahen Mittleren Ostens in einer Phase nach dem Krieg gegen Iran. Insofern kann ich in keiner Weise sehen, dass dieses Verhältnis nicht funktioniert.
Ja, wir darf ich? Ich weiß nicht, ob der Moderator mir das erlaubt. Ich weiß nicht, ob Sie mir jetzt so die Nachfrage erlauben.
Ich möchte nachfragen.
Ja, ja. Herr Kollege, wir sprechen ja gerade von nicht eingehaltenen Zusagen. Der Partner bricht Völkerrecht. Also daraufhin basierte ja die Frage.
Ich hatte in der Antwort versucht zu skizzieren, dass die Beziehung umfassender ist und dass wir eine sehr belastbare und breite Beziehung haben, die wir im Gesamtbild in der Beurteilung da selbstverständlich zugrunde legen müssen.
Herr Rusch?
Ja, Erik Rusch, Epoch Times. Herr Cornelis, vielleicht können Sie noch mal ganz konkret sagen, wie Sie den geplanten Truppenabzug von US-Soldaten bewerten.
Der Bundeskanzler hat sich dazu gestern geäußert. Ich muss da keine weitere Bewertung vornehmen. Sie wissen, dass es sich dass es sich um ein Kontingent handelt, das von der jetzigen amtierenden Regierung in den USA nicht stationiert wurde. Das war eine vorläufige Stationierung einer Einheit, die auch mit Blick auf die Bedrohung aus Russland in der Ukraine stationiert wurde, die aber auch eine schnelle Einsatzfähigkeit hat, und diese Einheit wird nun verlegt.
Dann Herr Ratsch.
Ja, Herr Cornelis, Sie hatten ja gesagt, eine sehr breite und belastbare Beziehung. Der Kanzler hatte gestern gesagt, soweit ich mich erinnere, es gibt in diesem Jahr noch mehrere Gelegenheiten, Donald Trump zu treffen. Können Sie mal sagen, wann die nächste sein würde?
Ja, das nächste Treffen wird spätestens der G7-Gipfel sein in Evian. Wir haben dann im Herbst noch G20. Es wird noch vor der Sommerpause einen NATO-Gipfel geben in Ankara. Das sind jetzt die drei Termine, zu denen zumindest geplant ist, dass die Staats- und Regierungschefs der jeweiligen Bündnisse auch anreisen.
Und eventuell vorher noch ein Telefonat zum Wogenglätten oder so?
Der Bundeskanzler ist ständig im Austausch und vor allem ist auch die Arbeitsebene ständig im Austausch miteinander, und über konkrete Telefontermine unterrichten wir sie in der Regel anschließend. Vorab kann ich das leider nicht machen.
Herr Fechner?
Ja, vielen Dank, Herr Fechner-Dittes. Herr Cornelius, der Kanzler hat gestern gesagt, China würde genau beobachten, inwieweit Deutschland die Ukraine unterstützt. Können Sie da etwas genauer ausführen, was er damit gemeint hat?
Das, was er gesagt hat. China wird es genau beobachten. Also das ist ja auch ein normales Verhalten von Großmächten, dass sie geopolitische Bewegungen beobachten und auch Entscheidungen dieser Natur zur Kenntnis nehmen.
Wenn ich dann noch mal nachfragen darf, warum hat er denn genau den Bezug zu China erwähnt? Er hätte ja auch andere Länder nennen können.
Das hätte er machen können, ja.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
Dann habe ich auf meiner Liste Frau Kirschner.
Nochmal eine Frage an Herrn Müller. Könnten Sie nochmal auf die Zeitachse eingehen, von der Sie ausgehen bei der dritten Säule, also sprich ELSA. Wann wird davon eigentlich ausgegangen, wann dieses System einsatzbereit ist?
Genau kann ich es nicht sagen. Ganz einfach, wir haben zwar Implementation Arrangement und die Nationen, vor allem Großbritannien und Deutschland, sind sich einig, unter dem ELSA-Dach diese Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Das wird dann noch von der industrieseitigen Angebotslage und von der Technologieverfügbarkeit / Entwicklung abhängig sein. Deswegen vermag ich jetzt hier zurzeit Ihnen nicht zu sagen. Natürlich ist unser Ziel, das war ja auch ELSA darauf angesetzt, und deswegen wurde auch sehr schnell mit Großbritannien die nächsten formellen Schritte eingeleitet, maximal schnell zu sein. Und diese Fähigkeit, die es vorher ja in diesem Portfolio bei uns nicht gab, Taurus, Sie wissen das mit der Reichweite, war ja das Maximale, auch dann entsprechend schnell einführen zu können, aufgrund der geopolitischen und der Bedrohungslage.
Eine Nachfrage, aber das heißt vor 2030 oder erst in den 2030er?
Wie gesagt, über Zahlen kann ich aktuell nicht sagen.
Jessen? Ja, es ist doch auch die Frage nach einer Zahl, weil Trump ja gesagt hat, aus Deutschland würden viel mehr als die zunächst angekündigten 5.000 US-Soldaten abgezogen. Hat irgendjemand in der Bundesregierung ein Wissen oder eine Ahnung davon, was viel mehr konkret bedeuten könnte?
Da müssten Sie in der amerikanischen Regierung nachfragen. Ich habe dazu keine näheren Kenntnisse.
Die Bundesregierung ist nicht im Kontakt mit dem US-Verteidigungsministerium oder dem Präsidenten, was dieses viel mehr bedeutet. Das ist ja das kann ja alles sein, von 1.000 bis nochmal 5.000. Das muss doch interessant sein für die Bundesregierung.
Ja, Jessen, ich will darüber jetzt nicht öffentlich spekulieren. Und Sie können sicher sein, dass wir ein intensives, enges Verhältnis, Kooperationsverhältnis auf der Arbeitsebene haben.
Dazu? Genau, nochmal Herr Müller als Nachfrage zu dem, was Frau Kirschner gefragt hatte. Können Sie denn sagen, wir gucken immer auf das Jahr 2029, welche dieser DPS-Fähigkeiten sind denn bis 2029 einsatzbereit bei der Bundeswehr?
Erstmal unsere Fähigkeiten, die wir haben und die wir aktuell pflegen, weil sie auch, muss man ganz klar sagen, in den Jahren davor, bevor die Sicherheitslage sich rapide geändert hat, 2021, auch nicht in dem Maße gepflegt wurden. Das ist einfach so. Sie kennen die Diskussion über Taurus. Und darüber hinaus muss man abwarten jetzt, wie die sowohl die Kaufmöglichkeiten als auch die Entwicklungsmöglichkeiten sich weiterentwickeln. Ich möchte nochmal ganz klar sagen, an den DPS-Fähigkeiten Deutschlands hängt in Gänze nicht die Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit Europas. Das ist ein wichtiger Puzzlebaustein, den wir aufbauen wollen, weil wir ja auch die auch qualitativ stärkste konventionelle Streitmacht Europas aufbauen wollen. In den NATO-Verteidigungsplänen sind diese Fähigkeiten eben hinterlegt mit Anteilen der Nationen. Und da haben wir in Europa durchaus Fähigkeiten mit unseren Partnern gemeinsam. Und da bleibt keine Lücke. Das habe ich ja vorhin klar gemacht. Wenn eine Nation gegebenenfalls geografisch etwas verändert, heißt das nicht, dass diese Fähigkeit nicht verfügbar ist, sondern die wird weiterhin ein wichtiger Bestandteil sein, sowohl die amerikanischen Fähigkeiten als auch die Fähigkeiten in Europa. Und dafür haben wir in Europa NATO-Hauptquartiere, die diese Verteidigungspläne konsequent und zwar immer wieder durchplanen, durchspielen und diese immer anpassen. Und wenn es eine Verschiebung gibt in Fähigkeiten, dann gibt es diese. Und Sie hatten das ja mitbekommen, als wir um diese Militärstrategie und das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr geredet haben. Es zählt nicht unbedingt das System, sondern es zählt, welchen Effekt Sie erzeugen und welche Fähigkeiten Sie auf die Back stellen können. Und das ist, was die NATO gewährleistet über die Verteidigungspläne.
Dann habe ich auf meiner Liste Herrn Warwick.
Herr Cornelius, die Tomahawk-Stationierung war ja vom Amtsvorgänger Olaf Scholz eingeleitet worden, ohne Einbindung des Bundestages. Und diese Mittelstreckenraketen hätten ja auch unter ausschließlicher Befehls- und Einsatzkontrolle der USA gestanden. Ist der Kanzler nicht insgeheim froh, dass er sich aus diesem umstrittenen Projekt jetzt so relativ elegant rauslösen kann?
Ich glaube, Stationierungsfragen und Abschreckungsfragen sind keine Gefühlsfragen, das sind Fragen der politischen Vernunft. Deswegen werden sie nicht mit froh oder unfroh beantwortet. Und ich denke, dass wir, so wie Herr Müller eben auch gesagt hat, an einem umfassenden Abschreckungspaket weiterhin arbeiten, national, europäisch, auch mit den Verbündeten und vor allem im NATO-Rahmen. Und deswegen ist es das Ziel der Bundesregierung, hier auch keine Lücke entstehen zu lassen und das einvernehmlich auch mit dem Bundestag zu regeln.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, grundsätzlich sieht auch Kanzler Merz kein Problem darin, dass die USA hier Mittelstreckenraketen, die auch atomar bestückt werden hätten können, hier stationieren und die ohne jegliche deutsche Kontrolle hätten abgefeuert werden können?
Ich glaube, von einer atomaren Bestückung haben wir alle nicht gesprochen. Es gibt atomare Verteidigungspläne für Europa und die Stationierungsfrage stellt sich momentan nicht. Es stellt sich die Frage, wie wir diese Verteidigungslücke, wie wir diese Abschreckungslücke schließen. Und daran arbeiten wir mit hoher Geschwindigkeit.
Frau Lehmann.
Ist denn, Herr Cornelius, ist denn die Ankündigung von Donald Trump, möglicherweise weit mehr als 5.000 Soldaten aus Deutschland abzuziehen, anders zu verstehen als Drohung? Und gibt es Überlegungen innerhalb der Bundesregierung, dass man unsererseits die Instrumente auf den Tisch legt und nochmal über Rammstein redet?
Ich habe keinerlei Anlass, über Inhalte der Äußerungen des amerikanischen Präsidenten hier zu spekulieren. Der amerikanische Präsident ist derjenige, der die Äußerungen tätigt. Deswegen müssten Sie dort nach Motiven nachfragen. Die Bundesregierung möchte diese Themen intern mit den Partnern in den USA besprechen. Wir werden sehr kooperativ auf sachbezogener Ebene miteinander uns austauschen und werden da auch zu konstruktiven Ergebnissen kommen.
Nachfrage, aber die Nutzung von Rammstein, also die uneingeschränkte Nutzung, steht die noch mal zur Debatte?
Die Stationierung der amerikanischen Truppen in Europa dient auch dem amerikanischen Interesse. Es gibt Einrichtungen, die die USA hier nutzen. Wir haben unseren Anteil geleistet und sind dabei, ihn zu leisten. Ich muss nicht daran erinnern, dass wir vor einem Jahr das 5%-Ziel auf die Tagesordnung der NATO gehoben haben, damit auch die NATO wirklich in die Richtung gebracht haben, dass sie das amerikanische Verteidigungsfähigkeiten matcht, dass sie also da eine Parallelität herstellt. Die USA spielen eine wichtige Führungsrolle im Verteidigungsbündnis. Dafür steht übrigens auch Rammstein. Uns sind die US-Streitkräfte dort hochwillkommen. Und wir sind froh, dass die USA den strategischen Wert dieses Standortes auch schätzen.
Herr Peters?
Ja, nochmal eine Frage an Herrn Müller. Deutschland unterstützt ja bekanntlich die Ukraine oder die Deep-Strike-Fähigkeiten der Ukraine mit einem Programm, das mehrere hundert Millionen Euro schwer ist. Frage in diesem Zusammenhang, wäre dann auch ein Weg rückwärts denkbar, dass Deutschland dann zum Ersatz der amerikanischen Mittelstreckenraketen, die dann wegfallen, auch sich aus ukrainischen Beständen, zum Beispiel aus dem Flamingo-System, bedient?
Zum Vergleich der Systeme kann ich ehrlich gesagt wenig sagen, weil mir auch technische Details gar nicht vorliegen. Inwieweit, ich glaube, ein Long-Range-Drohnensystem und ein Raketensystem, was auch seit 30 Jahren am Markt ist und entsprechende Evolutionen durchlaufen hat, das kann ich nicht bewerten. Aber wenn Sie das Statement von Minister Pistorius von letzter Woche, als wir den Industriedialog mit der Ukraine bei uns im Haus hatten, wenn Sie es verfolgt haben, dann hat er ganz klar gesagt, dass wir natürlich von den Fähigkeiten, die dort entwickelt werden, die dort auch schnelle Innovationszyklen durchlaufen und die dort innovativ in kurzer Zeit entwickelt werden, natürlich auch profitieren wollen. Dafür gibt es die Joint Ventures, dafür gibt es den regelmäßigen Erfahrungsaustausch auf Truppenebene, Sie wissen beim deutschen Heer zum Beispiel, aber auch industriell und natürlich auch im Bereich der Rüstung. Also das ist auf jeden Fall, das Voneinander lernen ist dort einer der Schwerpunkte der strategischen Partnerschaft.
Also gegebenenfalls auch bei Mittelstreckenraketen.
Das muss sich ergeben, das muss man sehen. Wie gesagt, ich kann die Systeme nicht vergleichen, deswegen kann ich dort keine Einschätzung abgeben.
Dann verlassen wir dieses Thema. Da habe ich jemanden übersehen? Nein. Dann Herr Kreuzfeldt, neues Thema.
Ja, genau. Ich hätte gerne noch eine Frage zu der am letzten Donnerstag beschlossenen Einigung zum Gebäudeenergiegesetz, dem Mieterschutz. Das betrifft das Bauministerium, Justiz, Umwelt und Wirtschaft, vermutlich, die ja alle daran mitgewirkt haben. Und zwar würde mich interessieren, ich warte mal kurz, bis Umwelt vorne ist. Die SPD-Seite hat ja mal darauf gedrängt, dass die Mehrkosten, die durch den Einbau einer Gasheizung anfallen, nicht von den Mietern getragen werden dürfen. Wenn ich Ihre Einigung jetzt richtig verstehe, dürfen aber die halben Mehrkosten, die anfallen, doch von den Mietern getragen werden und die Vermieter müssen nur die Hälfte zahlen. Da würde mich zum einen interessieren, was hat da den Ausschlag gegeben, dass man plötzlich mit einer halben Zusatzbelastung der Mieter doch einverstanden ist? Und nochmal nachgefragt, das gilt ja auch für den CO2-Preis, diese hälftige Aufteilung, der wurde bisher aber ja anders aufgeteilt, nämlich zwischen 0 und 95% für den Vermieter. Das heißt, in manchen Fällen werden die Vermieter da sogar besser gestellt als bisher. Können Sie noch mal sagen, was den Ausschlag dafür gegeben hat, die da stärker aus der Verantwortung zu nehmen?
Ich weiß nicht, ob das BMWE als Federführer erst was sagen möchte. Dann könnte ich mich anschließen. Oder,
Gerne kann ich die Grundsatzeinigung hier noch mal skizzieren. Also das letzte Puzzlestück beim Gebäudemodernisierungsgesetz konnte ja geschlossen werden und Sie haben recht, eine Einigung konnte gefunden werden. Die Umsetzung der mietrechtlichen Vorschriften wurde geeint. Dieser erfolgt im CO2-Kostenaufteilungsgesetz und für neu eingebaute Heizungsanlagen gilt ab dem 01.01.2029 eine gesetzlich vorgeschriebene vierstufige Biotreppe, die Sie alle kennen. Und für die Stufen 1, 2, 3 teilen sich Mieter, Vermieter hälftig die Kosten für biogene für die entsprechenden, für den anteiligen Preisbestandteil. Dazu bedarf es Regelungen, die jetzt im parlamentarischen Verfahren entsprechend eingeführt werden. Und Sie haben eben auch genannt, die anfallenden Kohlendioxidkosten werden ab dem 01.01.2028 ebenfalls hälftig zwischen Mieter, Vermieter aufgeteilt. Und drittens, der dritte Punkt, anfallende Gasnetzentgelte werden ab dem 01.01.2028 ebenfalls hälftig zwischen Mieter und Vermieter aufgeteilt. Insofern, das nochmal zu den Rahmenbedingungen, die ich da gerne einführend gebe.
Ich kann da vielleicht noch ergänzen. Die Ministerin hat sich ja letzte Woche auch nochmal dazu geäußert. Das ist jetzt ein großer Kompromiss, der erreicht worden ist, eben zwischen den Fraktionen und zwischen den beteiligten Ministerien. Die Ministerin hat auch nochmal betont, das ist jetzt der Kompromiss in Bezug auf Wahlfreiheit und Technologieoffenheit, wo man eben den Mieterschutz doch deutlich nochmal gestärkt hat. Und das ist hier das Ergebnis, wie es der Kollege auch schon vorgestellt hat. Dem erstmal
nichts hinzuzufügen. Das war jetzt aber keine Antwort auf die Frage, inwieweit das denn eine Verbesserung ist, wenn die beim CO2 sogar weniger zahlen und inwieweit das eigentlich ein Erfolg für Sie sein kann, wenn nur die Hälfte der Mehrkosten von den Vermietern getragen werden.
Also ich fange einfach mal wieder an. Also wie gesagt, das ist ein Kompromiss, den wir jetzt erzielt haben. Und es ist eine entscheidende Stärkung für den Mieterschutz. Und darüber hinaus geht es jetzt darum, die konkreten Regelungen auszuarbeiten. Und würde ich mich zu den internen Abstimmungen auch nicht äußern.
Herr Steiner?
Ist noch nicht, jetzt ist es an, genau. Danke. Ich würde es ganz gerne verstehen. Also es tatsächlich bedeutet ja eben die Aufteilung des CO2-Preises an der Stelle eine Verschlechterung für manche zumindest, nämlich die schlecht gedämmten Gebäude, beziehungsweise die schlecht, also die, würde ich sagen, zu viel CO2-ausstoßenden Heizanlagen, eine Verschlechterung für die Mieter gegenüber dem Status quo. Da würde ich gerne von Ihnen einfach erklärt bekommen, diese Mehrbelastung für Mieter, war die jetzt nötig?
Also das Entscheidende ist ja, dass die Vermieter vor allen Dingen auch mit einbezogen werden und dass hier diese 50-50-Lösung eine griffige Lösung ist, die wir im Rahmen dieses Kompromisses erzielt haben. Und insofern werden die Mieter ja besser gestellt.
Das kann ich gerade intellektuell noch nicht ganz nachvollziehen. Helfen Sie mir vielleicht einfach auf die Sprünge an der Stelle. Inwiefern ist eine schlechte Stellung gegenüber dem Status quo eine bessere Stellung?
Wie gesagt, in den Verhandlungen zu diesem Kompromiss, den wir jetzt erzielt haben, also zu der Anpassung des GMG, haben wir jetzt eine Verbesserung erreicht, indem eben die Vermieter auch mit einbezogen werden und insofern die Mieter besser gestellt werden. Genau, es betrifft ja auch nicht nur die CO2-Entgelte, sondern auch andere Nebenkosten. Und mehr kann ich jetzt an der Stelle da auch nicht hinzufügen.
Herr Kreuzfeld nochmal.
Ja, noch eine weitere Frage an Herrn Grewe. Sie haben ja eben gesagt, wir kennen alle die Biotreppe. Das wäre schön, wenn wir die kennen würden. Meines Erachtens kennt die bisher niemand, wie hoch die ausfallen wird über die 10%, die als erster Schritt für 2029 festgelegt sind. Hinaus kenne ich sie zumindest noch nicht. Helfen Sie mir noch mal, damit wir die alle kennen.
Genau, ich meinte natürlich, dass Sie das Instrument der Biotreppe und die entsprechenden Ankündigungen, aber den Ausarbeitungen im parlamentarischen Verfahren kann ich hier noch nicht vorgreifen.
Das heißt, die gibt es nach wie vor nicht, auf gut Deutsch.
Ich habe hier nichts weiter dem mitzuteilen.
Herr Jung dazu?
Ja, vielleicht nochmal, Herr Kirschen, können Sie nochmal grundsätzlich erklären, warum Eigentümer von Immobilien jetzt weiterhin Öl- und Gasheizung einbauen können?
Ich glaube, wir haben zu dem Thema jetzt hier alles gesagt. Der Kollege hat es auch schon ausgeführt. Es ist eben ein Kompromiss, den wir in der Koalition soweit erzielt haben. Und jetzt geht es um die Ausformulierung der konkreten Regelungen. Und dann folgt ja auch noch das parlamentarische Verfahren.
Naja, aber die Frage stützt sich ja darauf, dass vorher ja schon die alten Kompromisse zu wenig waren angesichts des Klimaschutzes, wo jede neu eingebaute Heizung mindestens 65% auf Erneuerbare betrieben werden musste. Und das fällt jetzt weg. Also inwiefern ist das in irgendeiner Weise zukunftsfähig, jetzt neben dem Klima auch für die Mieter, die ja dann auch mehr für CO2 zahlen müssen? Also Wem nützt das?
Also zum Mieterschutz habe ich ja jetzt schon ausgeführt. Ich weiß nicht, ob das BMWE noch zur Wahlfreiheit des Vermieters bei der Heizung was sagen möchte. Aber ich denke, wir haben jetzt hier auch
Aber wo ist das Mieterschutz? Wie schützt das Mieter? Das war jetzt die Frage.
Was die Mieter schützt, ist der Kompromiss, den wir erreicht haben.
Oh. Das Wirtschaftsministerium noch erwähnt.
Ich kann gerne natürlich noch mal ergänzen, dass die vom Koalitionsausschuss eingesetzte Verhandlungsgruppe hier jetzt ein sehr gutes Ergebnis erzielt hat. Kleinteilige Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes, angefangen von der 65%-Quote für Erneuerbaren über Zwangsberatungen beim Heizungstausch und Heizungsverbote, genauso wie Betriebsverbote bestimmter Heizungen in verschiedenen Gebäudetypen. All das ist gemäß Koalitionsvertrag abgeschafft worden, hin zu einer Lösung für Technologieoffenheit und Flexibilität bei der Gebäudesanierung. Und so sind eben jetzt für alle Gebäudetypen maßgeschneiderte Lösungen für den jeweiligen Gebäudetyp möglich. Gleichzeitig wird das Thema Nachhaltigkeit entsprechend adressiert über die genannten nachhaltigen Brennstoffe, die eingesetzt werden müssen. Und auch den Mieterschutz haben wir eben, glaube ich, noch mal genau dargestellt, dass eben alle Kostenrisiken jetzt aufgeteilt werden. Also die CO2-Kosten, die etwaig erhöhten Gasnetzentgelte, die es ja geben kann, auch das wird hier frühzeitig adressiert. Und eben auch die erhöhten Kosten für Biobrennstoffe, dass die eben auch hälftig auf beide Seiten, Mieter und Vermieter, aufgeteilt werden.
Der Steiner nochmal.
Ja, Herr Grewe, dann bleibe ich direkt dabei. Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Biotreppe als solche nicht allgemein bekannt ist, dass hier aber eine Zuarbeit für die entsprechenden Verhandler des Parlaments geleistet werden soll? Seitens Ihres Ministeriums?
Selbstverständlich bereiten wir das Gesetz mit vor und werden im parlamentarischen Rahmen natürlich auch dem Parlament zuarbeiten, wo nötig und wo Bedarf besteht. Aber dem parlamentarischen Verfahren, dem hoheitlichen Parlament, kann ich da nicht vorweggreifen.
Dann nochmal als Nachfrage dazu. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und vielleicht bin ich einfach tatsächlich nur nicht tief genug im Thema, aber vielleicht ist auch repräsentativ an der Stelle. Ich würde gerne verstehen, also Sie haben jetzt die Beimischung von biogenen Brennstoffen ja schon bereits vorgesehen in der Vergangenheit. Jetzt haben Sie vorgesehen, dass die Mehrkosten, die dadurch entstehen, hälftig durch Mieter und Vermieter getragen werden. Ist das korrekt?
Das ist korrekt.
Gut, dann würde ich einfach nur gerne verstehen, wenn Sie jetzt eine Marktverknappung für den Bereich biogener Kraftstoffe selber vornehmen, indem Sie eben die Nutzung ausweiten, warum sollten Mieter jetzt begeistert sein von dieser Perspektive für deutliche Mehrkosten? Aber auch Vermieter ist ja genau das gleiche Problem.
Was jetzt gefunden wurde, ist eine Lösung, die beide Seiten entsprechend beteiligt an den Zusatzkosten. Und insofern ist das aus unserer Sicht ein gelungener Kompromiss, der jetzt weiter konkretisiert und ausgearbeitet wird und eben beide Seiten an etwaigen Kostensteigerungen beteiligt.
Die letzte Frage dazu, Herr Kreuzfeld.
Noch einmal, Herr Grewe, warum gibt es denn diese Zahlen für die Biotreppe eigentlich noch nicht? Wenn man sich auf alles geeinigt hat, wäre es ja gut, wenn die Leute jetzt auch wissen, über was für Mehrkosten wir eigentlich reden. Und das hängt ja davon ab, dass man die hat. Woran scheitert das denn, diese einfachen Zahlen in den Raum zu stellen?
Hier kann ich leider weiter, da bleibe ich bei der Antwort von eben. Die Frage kann ich erneut noch nicht beantworten. Aber das wird natürlich auszustabilieren sein im parlamentarischen Verfahren, bis das Gesetz dann final beschlossen wird.
Ein neues Thema, Herr Rusch.
Ja, Herr Müller, vielleicht können Sie uns auf den aktuellen Stand bringen zu dem Bundeswehreinsatz zur Minenräumung in der Straße von Hormuz. Also wie ist da, was passiert gerade genau dort, was ist, wird demnächst passieren und wie ist nochmal der Auftrag und die geplante Einsatzstärke?
Wie Sie wissen, gibt es keinen Einsatz der Bundeswehr in der Straße von Hormuz aktuell. Es wird heute im Laufe des Nachmittages, wahrscheinlich am frühen Nachmittag, ein Minenjagdboot der deutschen Marine die Fulda in das Mittelmeer aufbrechen, um im Fall eines Falles, wenn die auch durch den Bundeskanzler genannten Rahmenbedingungen erfüllt sind, dann an so einem Einsatz teilnehmen zu können und dann schon in räumlicher Nähe zu sein. Das ist aktuell der Stand. Wir haben es schon thematisiert, die Fulda hat die Minenjagdboote in Gänze, haben zwischen 40 und 45 Soldatinnen und Soldaten in Crewbesatzung und die, ich habe es am, glaube ich, am Mittwoch gesagt, wird ungefähr so 2 Wochen bis ins Mittelmeer brauchen, bedingt durch Rumpform und die Geschwindigkeit der Minenjagdboote, die noch üblicherweise unter dem, ich sag mal, hochseetauglicherer Schiffe und Boote der Marine sind. Das ist der Stand.
Weitere Fragen dazu? Das nicht. Herr Warbeck, neues Thema.
Herr Cornelius, beim Bürgerdialog am 30. April in Salzwedel hat der Bundeskanzler einer Hautkrebskranken vom Endstadion, auf deren Frage, wieso man beim Gesundheitssystem spart, aber nicht bei Regierungsgehältern, erklärt, zu keinem Zeitpunkt hätte eine Erhöhung der Bezüge der Bundesregierung im Raum gestanden. Da würde mich interessieren, wie erklärt der Kanzler denn diese Aussage von dem Hintergrund, dass es just Mitte April ein Gesetzentwurf vorlag, der bezüglich oder wegen der Besoldungskopplung auch zu höheren Gehältern sowohl beim Kanzler als auch bei den Ministern geführt hätte, beim Kanzler um ja doch nicht ganz oder um ordentliche 65.000 Euro. Können Sie das kurz erläutern?
Herr Warwick, das kann ich sehr wohl erläutern, denn es stand nicht zur Debatte. Es stand zur Debatte die Umsetzung oder steht zur Debatte eines Verfassungsgerichtsurteils zur Anpassung der Beamtengehälter. Die Beamtengehälter bestimmen nicht die Ministerbezüge. Die Ministerbezüge leiten sich möglicherweise daraus ab, aber die Bundesminister haben schon seit geraumer Zeit und nicht erst seit dieser Legislaturperiode auf Erhöhungen ihrerseits verzichtet. Und diesen Schritt hätten Sie wieder getan und Ihre Unterstellung, dass Sie eine Erhöhung Ihrer Bezüge hier quasi automatisch in Kauf genommen haben, ist nicht korrekt. Darauf bezieht sich die Aussage des Bundeskanzlers.
Noch eine Nachfrage. Bei diesem Bürgerdialog in Salzwedel reagierte der Bundeskanzler auf die Wortmeldung dieser todkranken Frau zunächst mit einer schroffen Zurückweisung, statt Mitgefühl zu zeigen. Da würde mich interessieren, hält der Kanzler dieses Antwortverhalten auch im Nachhinein für angemessen? Und wenn nein, plant er sich in irgendeiner Form zu entschuldigen?
Herr Warwick, ich mache mir Ihre Unterstellung, wie der Bundeskanzler reagiert und wie das emotional von Ihnen empfunden ist, nicht zu eigen. Ich glaube, uns war allen bewusst, dass die Fragestellerin in einer emotionalen, schwierigen Situation ist. Sie hat alle unser Mitgefühl. Natürlich auch hat der Kanzler das ausgedrückt. Und ich muss wirklich sagen, es ist, finde ich, etwas schwierig, in einer öffentlichen Debatte dies nun als Vorwurf zu konstruieren, gerade weil ich glaube, eine Situation wie diese sehr, sehr viele Menschen auch in eine schwierige emotionale Lage bringt.
Herr Jessen, neues Thema?
Ist ein neues Thema. Geht ans Auswärtige Amt. Mitte, Ende vergangener Woche haben israelische Streitkräfte Schiffe einer privaten Hilfsflotte, die nach Gaza aufbrechen wollte, 1000 Kilometer von Gaza entfernt vor Kreta aufgebracht und dabei 175 Personen nach Griechenland verbracht, darunter offenbar auch deutsche Staatsbürger. Aus deren Kreisen wird nun Beschwerde geführt, dass Versuche, Hilfe beim Auswärtigen Amt zu erlangen, abgewiegelt oder abgewürgt wurden. Telefone seien aufgelegt worden, wenn man angerufen hatte mit der Hilfsbitte. Können Sie uns sagen, wie das Auswärtige Amt auf den Vorfall reagiert und vor allem auf die Situation deutscher Staatsbürger?
Ja, wenn Sie in der vergangenen Woche geschaut haben, hat sich die Bundesregierung zu diesem Vorgang bereits geäußert in der gemeinsamen Erklärung mit Italien. Wir haben die Entwicklung rund um diese Global Sumut Flotille mit Sorge zur Kenntnis genommen und zum Schutz und Sicherheit unserer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aufgerufen.
Insgesamt kann ich sagen, dass die Unterstützung der Bevölkerung in Gaza sehr wichtig ist. Gerade deswegen setzt sich die Bundesregierung ja seit Jahren mit internationalen Organisationen ein im Wege der humanitären Hilfe. Ganz grundsätzlich rät die Bundesregierung aber von der Teilnahme an solchen Aktionen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, ab. Es gab ähnliche Aktionen schon in der Vergangenheit. Keines dieser Schiffe hat den Gazastreifen erreicht oder Hilfsgüter übergeben können. Was wir jetzt über diesen konkreten Fall wissen, nachdem Sie gefragt haben, also ich kenne diese Berichte nicht, dass da irgendwelche Telefone aufgelegt worden sind. Ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen, weil wir als Auswärtiges Amt kümmern uns selbstverständlich um deutsche Staatsangehörige, die da Hilfe nachfragen. Wir haben Kenntnis von einer niedrigen zweistelligen Zahl deutscher Teilnehmenden an dieser Flottille oder den von Israel festgesetzten und dann auf Kreta angelandeten Personen. Gibt es eine mittlere einstellige Zahl deutscher Staatsangehöriger? Und dann geht es immer darum, wenn das gewünscht ist, stehen unsere Auslandsvertretungen, unser Honorarkonsul vor Ort zur konsularischen Unterstützung voll zur Verfügung. Das geschieht und diesen Bericht, wie gesagt, den kenne ich nicht und kann mir das auch nicht vorstellen.
Mhm. Die Menschen, die darüber zum Teil anonym, muss man sagen, Beschwerde führen, behaupten, sie hätten Sprachaufnahmen, aus denen das hervorgeht, dass das Telefon aufgelegt wurde. Vielleicht können Sie da intern noch mal recherchieren. Ein zweiter konkreter Vorwurf war, dass Telefonate, die aus Deutschland versucht haben, die deutsche Botschaft in Griechenland zu erreichen, abgelehnt wurden mit dem Hinweis, man würde nur Hilfsbegehren von in Griechenland sich aufhaltenden deutschen Staatsbürgern entgegennehmen. Könnten Sie vielleicht auch da recherchieren, wie es für die, und ich glaube, es sind 7 deutsche Staatsangehörige, die zurzeit sich in Griechenland befinden, wie es für die möglich sein kann, um Hilfe bei der deutschen Botschaft in Griechenland nachzusuchen?
Es gilt weiter, was ich gerade gesagt habe, diejenigen, die da Hilfe und Unterstützung brauchen, die bekommen die auch. Und im Übrigen ist es ja so, dass konsularisch unsere Botschaften für den Konsularbezirk zuständig sind. Der ist in dem Fall unsere Botschaft in Griechenland, auch in Griechenland. Insofern war diese Aussage jetzt auch nicht falsch, die da getätigt worden ist, glaube ich.
Herr Jung.
Nur ganz kurz, Herr Giese, können Sie ausschließen, dass die Bundesregierung entweder allein oder mit anderen europäischen Ländern mit dem israelischen Militär zusammengearbeitet hat, um die Flotilla zu stoppen?
Also das ist eine Frage, also diese Frage würde sich jetzt weniger an das Auswärtige Amt richten, glaube ich, aber ganz grundsätzlich kann ich ich habe keinerlei Kenntnis dazu, kann mir das nicht vorstellen, aber das ist eine Frage, die ich auch in meiner Kapazität als Vertreter des Auswärtigen Amtes auch gar nicht beantworten kann. Militärische Zusammenarbeit mit Israel fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich des Auswärtigen Amts, aber ich kann mir das absolut nicht vorstellen.
Aber warum können Sie das nicht ausschließen? Weil das ist jetzt die Vorwürfe der Betroffenen.
Ich habe Ihnen gerade gesagt, für wen ich hier spreche und was meine Erkenntnisquellen sind. Deswegen kann ich Ihnen nur sagen, was ich persönlich jetzt weiß. Persönlich kenne ich diesen Vorgang von der konsularischen Seite und alles Weitere liegt nicht in der Zuständigkeit des Auswärtigen Amts. Wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen.
Neues Thema, Herr Fechtner.
Ja, vielen Dank zum Thema Afghanistan. Frage an Herrn Giese. Räumen Sie ein, dass die Beziehungen zum Taliban-Regime mittlerweile über technischen Kontakt hinausgeht?
Ich glaube, wir haben uns hier schon sehr, sehr häufig über die Vertretung Afghanistans in Deutschland unterhalten und über unsere Beziehungen, die wir mit dem Staat Afghanistan weiterhin pflegen. Wir haben ja diplomatische Beziehungen mit diesem Land, weil diplomatische Beziehungen zwischen Staaten bestehen. Zu den de facto Machthabern in Kabul haben wir die Kontakte, die wir immer beschrieben haben. Da hat sich daran überhaupt nichts geändert. Insofern habe ich Ihnen da heute auch nichts Neues mitzuteilen.
Dann noch die Nachfrage, wann werden Sie denn die deutsche Botschaft in Kabul wieder eröffnen? Also welche Bedingungen müssten dafür erfüllt sein?
Wenn wir da etwas mitzuteilen haben, dann würden wir das auch machen.
Neues Thema, Herr Ratsch.
Das ist eine Frage ans Finanzministerium zum Tankrabatt, der gestartet ist. Jetzt der ADAC kritisiert, dass das nicht überall weitergegeben wurde an den Tankstellen. Wie beurteilen Sie denn den Start?
Genau, der ist ja jetzt relativ frisch an den Start gegangen. Wichtig ist, dass eben die Senkung der Energiesteuer als echte spürbare Entlastung für alle, die jeden Tag zur Arbeit pendeln oder aus anderen Gründen auf das Auto angewiesen sind, wirklich spürbar wird. Der Minister hat sich da ja auch ausführlich immer zu geäußert, zuletzt glaube ich jetzt am 1. Mai auch. Das ist unsere klare Erwartung, dass die Mineralölkonzerne diese Steuersenkung weitergeben. Das gilt es jetzt zu beobachten. Und ansonsten gibt es Mittel, das hat auch der Minister ja auch nochmal betont, die Bundesregierung hat ja Mittel geschaffen, um bei den Mineralölkonzernen und den Gewinnen genau hinzuschauen. So wurden ja zum Beispiel Maßnahmen beim Kartellrecht geschärft.
Und können Sie das bestätigen, diese Beobachtung, dass es bisher da noch nicht so gut klappt?
Da kann ich jetzt von dieser Stelle zum aktuellen Zeitpunkt keine Einschätzung vornehmen.
Dann neues Thema dazu. Warten Sie, das ist es.
Jetzt.
Könnten Sie noch mal sagen, welche Maßnahmen denn möglich wären, wenn das nicht umgesetzt wird von den Tankstellen und von den Mineralölgesellschaften? Und ab welchem Punkt sehen Sie denn die Notwendigkeit, da einzuschreiten?
Ich kann ja jetzt keinen Automatismus, wenn X dann Y nennen. Grundsätzlich, Sie kennen ja, das war in der Vergangenheit ja hier auch schon mehrfach Thema, die Maßnahmen, die ergriffen wurden, etwa beim Kartellrecht. Da müsste ich dann einmal zum Kollegen gegebenenfalls nochmal rüberschielen. Aber darauf beziehe ich mich.
Gerne kann ich noch ergänzen. Genau, auch die Ministerin hat genau das, die Erwartungshaltung auch von ihr und der Bundesregierung natürlich sehr deutlich gemacht, dass die entsprechende Absenkung, Steuerabsenkung weitergegeben wird. Und entsprechend analysiert das Bundeskartellamt ab der Stunde Null sozusagen, welche Preise wie entstehen und wirken. Das Bundeskartellamt ist unabhängig natürlich in der Prüfung. Auch das ist nochmal wichtig, dass hier unabhängige Beobachtungen anstehen. Gleichzeitig wird auch die unabhängige Monopolkommission sich dies genau anschauen. Auch das IFO-Institut hat angekündigt, hier natürlich genau drauf zu schauen, auch wie in der Vergangenheit. Und genau, hier erwarten wir also eine detaillierte Auswertung. Und Sie wissen ja auch, das Bundeskartellamt hat selber bestätigt, dass bereits seit Anfang April Untersuchungen laufen, um die Preissetzung der Mineralölkonzerne insgesamt während der Krise der letzten 9 Wochen zu untersuchen. Und genau, die Erwartung ist sehr, sehr klar, auch an das Bundeskartellamt, dass Ermittlungen unverzüglich ausgeweitet würden, wenn es denn Anzeichen für eine Nichtweitergabe der Steuersenkung gäbe.
Danke. Dann Frau Gerhäuser, neues Thema.
Ja, danke schön.
Warten Sie.
Danke schön ans Auswärtige Amt. Im westafrikanischen Mali verändern sich gerade Kräfteverhältnisse. Die nordöstliche Stadt Kidal ist jetzt wieder in Händen von Dschihadisten und Tuareg-Rebellen. Und die russischen Soldaten müssten da weichen. Sehen wir hier den Anfang vom Ende des russischen Einflusses in Mali?
Das ist vielleicht ein bisschen eine weitere Prognosefrage für die Bundespressekonferenz vielleicht nicht genau der richtige Ort ist, was ich Ihnen sagen kann in Bezug auf die aktuelle Lage in Mali. Da gibt es eine Äußerung des Europäischen Auswärtigen Dienstes am vergangenen Sonntag, der sich zu den Terrorangriffen in mehreren Städten in Mali geäußert hat, unter anderem in der Hauptstadt Bamako. Wir verurteilen genau wie die EU und andere die Angriffe auf das Schärfste. Wir sprechen insbesondere, und darum geht es uns vor allem, den Angehörigen der Opfer, unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl aus. Jetzt geht es darum, sozusagen ein Ausgreifen auch der terroristischen Angriffe in Mali, auch ein Ausgreifen von Instabilität in andere Länder zu verhindern. Das war unter anderem ein Thema, als der Bundesaußenminister in der vergangenen Woche in Rabat mit seinem Amtskollegen gesprochen hat. Wir wollen da aktiv sein, wir wollen da unterstützen mit humanitärer Hilfe und darüber hinaus, das ist das Ziel der Bundesregierung, dass Russland in den vergangenen Jahren da eine sehr, sehr negative Rolle gespielt hat. Ich glaube, das ist ganz offensichtlich.
Dankeschön. Dazu?
Herr Müller, ist bekannt, auf welcher Seite in diesem Konflikt jetzt in Mali die von der Bundeswehr ausgebildeten Menschen kämpfen?
Mikrofon.
Pardon?
Ich müsste noch mal in die Vergangenheit schauen. Es fällt mir jetzt aktuell schwer, um über die Ausbildung nachzudenken, was wir dort gemacht haben. Soweit ich weiß, war Patrouillentätigkeit und Aufklärung, um das Gesamtlagebild für die Mission damals MINUSMA und der Vorläufer AFISMA zu haben. Und wir haben mit Lufttransport uns und unsere Partner unterstützt und den Campaufbau. Ich weiß, dass wir Spezialkräfteausbildung hatten, das betraf aber, soweit ich weiß, den Niger. Mali müsste ich nochmal, tut mir leid, Herr Jung, wenn ich was habe, dann ich erkundige mich.
Ich bezog mich jetzt auf EUTM oder EUTM
Mali. EUTM, stimmt.
Es gibt ja Berichte, genau, dass die Islamisten jetzt mit Rebellen auf einer Seite kämpfen. Jetzt wäre natürlich interessant zu erfahren, ob diese Rebellen von der Bundeswehr ausgebildet wurden und jetzt mit den Islamisten kämpfen.
Im Rahmen des militärischen Lagebildes ist es wahrscheinlich bekannt, weil da wird ja auch in die Dörfer, in die Region genau reingeschaut. Aber wie wir es immer handhaben mit diesen militärischen Lageinformationen, sind in der Regel nicht zur Öffentlichkeit bestimmt, unterliegen einer militärischen Einstufung.
Neues Thema, Herr Steiner.
Ja, ich würde ganz gerne als Nachfrage zu dem gestrigen langen Interview, Herr Cornelius, würde ich ganz gerne verstehen, was Herr Merz eigentlich momentan tatsächlich unter Spitzensteuersatz versteht. Meint er damit den reichen Steuersatz oder meint er damit den Grenzsteuersatz 42%?
Sie wissen ja, dass die Definitionen fluide sind in diesem Steuerbereich. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es den mittleren Bereich gibt. Es gibt dann den Spitzensteuersatz und dann gibt es den sogenannten reichen Steuersatz.
Gut, dann als Nachfrage dazu an Herrn Keller. Wie viele Prozent der Bundesbevölkerung zahlen denn tatsächlich mehr als 42% auch nur anteilig auf ihr zu versteuerndes Einkommen?
Die Zahl habe ich jetzt akut nicht parat, wo ich glaube, wo ich Sie darauf verweisen kann. Wir haben auf unserer Seite die Datensammlung zur Steuerpolitik. Die wurde auch jüngst aktualisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es da drin enthalten ist als Rechercheansatz. Ich selbst habe es jetzt gerade so in der Form nicht parat.
Ansonsten würde ich darum bitten, das sollte es dort nicht enthalten sein, das Ministerium vielleicht auch aktiv nachliefert, denn das ist ja durchaus etwas, was hier eine häufigere Rolle spielt, wie viele Menschen denn überhaupt tatsächlich diese 42% erreichen und zu welchem Anteil ihres jeweiligen Steueraufkommens.
Ist aufgenommen.
Dazu Kreuzfeld noch.
Herr Cornelius, im Zusammenhang damit erwähnt der Kanzler auch immer wieder, dass viele Facharbeiter den Spitzensteuersatz zahlen. Dazu würde mich noch interessieren, also wenn man das zu versteuernde Einkommen von 70.000 entspricht ja einem Bruttoeinkommen von über 85.000 bei kinderlosen Alleinstehenden, bei Verheirateten und Mitkindern noch entsprechend mehr. Wie viele Facharbeiter verdienen denn eigentlich über 85.000 Euro brutto?
Ich habe da keine statistischen Erkenntnisse, die ich Ihnen jetzt liefern kann. Vielleicht können wir das im Zusammenhang mit der Frage auch klären. Da gibt es bestimmt Material. Aber Sie wissen auch, dass der Bereich Facharbeit sehr breit gestreut ist und dass es durchaus Spitzenkräfte auch im Facharbeiterwesen gibt, die über ein hohes Einkommen verfügen, zu Recht.
Aber es klingt ja immer so, als treffe das auf viele Facharbeiter zu. Deswegen meine Frage, wenn der Kanzler das immer sagt, hat er denn irgendwie eine Zahl, wie viel Prozent der Facharbeiter über 85.000 brutto verdienen?
Ich kann Ihnen das gerne nochmal, wir können das gerne versuchen, statistisch zu eruieren. Aber was so klingt, glaube ich, ist dann auch vielleicht eine Wahrnehmungsfrage.
Herr Stein.
Ich habe es erwähnt, ja, aber es ist auch durchaus nicht unplausibel, dass es diesen Bereich gibt.
Letzte Frage zu dem Thema, Herr Steiner.
Ja, ich würde ganz gerne nochmal das BMAS mit einbeziehen an der Stelle, ob es eine juristische Definition von Facharbeitern als solchen gibt, die Sie zu der Debatte beisteuern können, damit wir auch alle mal irgendwann wissen, wovon hier eigentlich geredet wird.
Also ob es eine juristische Definition von Facharbeitern gibt, ist mir jetzt nicht bekannt, aber gegebenenfalls können wir das gerne nachreichen.
Vielen Dank.
Dann habe ich ein neues Thema. Herr Meurer hatte ich noch auf der Liste, nicht mehr. Frau Lehmann. Warten Sie. Nee, jetzt.
Ich hätte noch eine Frage an Frau Singer vom BMI. Herr Dobrindt hat ja angekündigt, die Grenzkontrollen zu verlängern. Können Sie noch mal sagen, auf welcher Begründung, wenn doch selbst der Kanzler sagt, dass sich die Lage deutlich verbessert habe und die Zahlen zurückgegangen seien und zudem die rechtliche Konstruktion darauf abstellte, dass die Behörden überfordert seien? Also wie begründet das BMI die erneute Verlängerung der Grenzkontrollen?
Also ich befürchte, ich kann Ihnen dazu nichts Neues zu den bisherigen Dingen sagen, die wir auch hier bereits häufiger gesagt haben. Die Wir haben hier schon häufiger gesagt, dass die Grenzkontrollen notwendig sind, dass das neue europäische Asylsystem tatsächlich funktionsfähig ist. Das heißt, dass der wirksame Schutz an den EU-Außengrenzen auch ein funktionierendes Dublin-System mit Rückführung von Flüchtlingen in die EU-Länder, die dafür zuständig sind, und einen Solidaritätsmechanismus, der tatsächlich greift. Genau, also im Prinzip sind das diese Dinge, die damit reinspielen. Es gibt weitere Maßnahmen, die bei der Migrationswende eine Rolle spielen. Die Binnengrenzkontrollen sind eine davon.
Kurze Nachfrage, also machen Sie es gar nicht davon abhängig, wie viele Menschen tatsächlich noch einen Asylantrag in Deutschland stellen oder ob die Lage tatsächlich noch so ist, dass die Behörden überfordert sind?
Wie gesagt, das ist, da gibt es mehrere Bausteine, die hier mit reinspielen, und die Binnengrenzkontrollen, die sind eine Maßnahme, und der Innenminister hat sich dazu gestern im Übrigen auch ausführlich geäußert.
Ein neues Thema, Frau Kollegin.
Magdalena Thiele von The Pioneer. Ich habe eine Frage ans Bundesgesundheitsministerium. Und zwar würde ich gerne noch mal nachvollziehen, wie die weiteren Ausnahmen beim Herstellerrabatt im jetzigen GKV-Kompromiss zustande gekommen sind, was die Überlegungen dahinter waren. Und gleichzeitig auch eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Inwiefern ist das, oder wer sie beantworten will, inwiefern ist das eingebettet auch in eine Gesamtpharma-Strategie, die ja aus dem Pharma-Dialog hervorgehen sollte, auf die wir auch noch warten? Und vielleicht können Sie da noch was zu sagen.
Also was die Begründung für die Ausnahmen angeht, kann ich Ihnen jetzt an der Stelle keine Details nennen, weil wir aus den vertraulichen Gesprächen ja auch jetzt nicht im Einzelnen berichten. Das Ergebnis kennen Sie. Ansonsten kann ich gerne prüfen, ob ich Ihnen da was nachreichen kann.
Und selbstverständlich ist das eingebettet, aber ich kann hier auch noch keine Details in der Strategie dazu nennen.
Dann Herr Warweg noch mit einem neuen Thema. Und dann Herr Reiche noch. Und dann sind wir eigentlich gleich bei einer Stunde. Dann frage ich noch mal ab, ob wirklich Fragen sind, die aktuell sind. Herr Warweg.
Gut, letzte Woche hat Bundeskanzler Merz im Spiegel-Interview erklärt, er nehme für sich in Anspruch, ein Bundeskanzler zu sein, der besonders intensiv auf den Osten schaut. Der Kanzler führt das leider weiter nicht aus, und die Spiegel-Kollegen haben auch nicht nachgefragt. Deswegen möchte ich interessieren, Herr Cornelius, könnten Sie uns denn 2, 3 konkrete politische Maßnahmen des Kanzlers nennen, die diesen Anspruch untermauern?
Der Bundeskanzler war in den ersten Jahren der Amtszeit sehr häufig im Osten. Er hat einen regelmäßigen Kontakt mit dem Ministerpräsidenten des Ostens. Auch der Bürgerdialog in Salzwedel ist nicht zufällig in Salzwedel gelandet. Die Entwicklung des Ostens ist in den Bund-Länder-Gesprächen, im Ministerpräsidentenkonferenz permanent auf der Tagesordnung, auch im Länderfinanzausgleich, der Zustand der Kommunen. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen. Er hat sich sehr intensiv um die Ansiedelung von Infrastruktur, von Zukunftstechnologie, etwa im Silicon Valley um Dresden herum gekümmert. Also es gibt eine Reihe von Gründen, die diese Aussage auch untermauern.
Okay, aber jetzt abgesehen von PR-Floskeln und öffentlichen Terminen, meine Frage zielt eher darauf, gibt es denn für die ostdeutsche Öffentlichkeit messbare Faktoren, die man tatsächlich nachvollziehen kann im Bereich Personalentscheidungen, Infrastruktur oder auch Repräsentanz von ostdeutschen Führungspositionen, die der Kanzler konkret angeht?
Der Bundeskanzler hat im Osten von Deutschland die gleiche Agenda wie im Westen. Es geht um den Wirtschaftsaufschwung. Es geht darum, dass Stabilität in den Arbeitsmarkt kommt, dass wir Neuansiedlungen haben. Gerade hier ist der Osten wichtig. Das ganze Thema Energieausbau ist im Osten wichtig. Jetzt gerade auch das Thema Raffinerie Schwedt und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die den Bundeskanzler ständig beschäftigen und wo er zum Wohle auch der Ostdeutschen arbeitet. Wobei ich Ihre Teilung zwischen einem ostdeutschen Augenmerk und einem westdeutschen nicht ganz mit nachvollziehe. Es geht darum, das Land insgesamt zu stärken.
Herr Reiche.
Ja. Ja, danke. Eine Frage ans Landwirtschaftsressort. Und zwar
Entschuldigung.
Ach so. Der Minister hat ja angekündigt, die Lebensmittelnotfallreserve neu zu organisieren. Was stellt er sich da konkret vor?
Vielen Dank für die Frage. Also vorweg, Sie haben es schon angesprochen, das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat hat die politische Verantwortung für die Versorgung der Bevölkerung im Ernstfall. Dementsprechend hat sich der Minister im Interview mit der Funke Mediengruppe dazu geäußert und gesagt, dass wir ein Update, eine Modernisierung der staatlichen Lebensmittelvorsorge brauchen und quasi sofort verfügbare Lebensmittel lagern wollen. Derzeit ist es so, dass Rohprodukte, also Getreide, Reis, Erbsen, Linsen und auch Kondensmilch eingelagert werden. Und der Vorschlag sieht vor, eben auch Lebensmittel, die man direkt essen kann und damit sofort Hunger lindern kann, eingelagert werden. Da kann man sich Linsen, Eintopf, Dosen, Ravioli, aber auch vieles andere denkbar vorstellen. Und das könnte Versorgungsengpässe, ausgelöst durch militärische Krisen, aber auch andere Schadensereignisse wie Natur- oder Umweltkatastrophen besser überbrücken. Schließlich kann in solchen Fällen nicht ausgeschlossen werden. Erinnern Sie sich an den Stromausfall letztes Jahr, meine ich, in Berlin. Mehrere Tage lang waren viele, viele Haushalte ohne Strom. Kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Strom- und Energieversorgung fehlerfrei funktioniert und die Produkte dann quasi nicht zubereitet werden können. Der Vorschlag bedeutet quasi ein zusätzliches Sicherheitsnetz. Für diese zeitgemäße Lebensmittelreserve soll die private Lebensmittelwirtschaft stärker an die Vorratshaltung eingebunden werden. Genau, vielleicht noch, um zu antizipieren, der Minister hat sich auch dazu geäußert, was die Finanzierung angeht. Sie wissen, die Haushaltsaufstellung läuft gerade. Zu regierungsinternen Gesprächen können wir uns nicht äußern. Aber der Minister hat klargemacht, er wird sich dafür einsetzen, dass die entsprechenden Mittel bereitgestellt werden können.
Herr Steiner dazu.
Ja, nur kurz als Verständnisfrage. Für wie viele Tage müsste denn so eine Ravioli-Reserve angelegt werden?
Das kommt auf Sie. Ja. Ich weiß, das sorgt für Erheiterung, aber es ist tatsächlich ein sehr, sehr ernstes Thema. Und Dosen-Ravioli ist nur ein Beispiel, was eben sofort verzehrfertig wäre. Das Konzept wird erstellt. Es gibt quasi Konzepte für die bisher eingelagerten Lebensmittel. Aus Sicherheitsgründen kann ich mich dazu nicht näher einlassen. Aber gehen Sie davon aus, wir sorgen, also es ist quasi so, dass derzeit für einen bestimmten Zeitraum vorgesorgt wird und der ist abgedeckt und das soll auch in Zukunft so sein.
Vielleicht kann man ja noch mal überdenken, ob es unbedingt Dosen-Ravioli sein müssen. Herr Jung, anderes Thema.
Ich mache schon, Herr Giese, wir warten seit 4 Monaten bzw. seit 2 Monaten auf die völkerrechtlichen Bewertungen der Bundesregierung. Einmal zum Thema Entführung von Maduro seitens der USA und zweitens zum Thema amerikanisch-israelischer Angriff auf Iran. Haben Sie das mittlerweile dabei für uns?
Ich glaube, das ist ja sehr, sehr ausgiebig Thema gewesen, beiden Fällen. Die Kautelen sozusagen, die es da gibt, da haben wir hier auch besprochen. Da gibt es eine rechtliche und eine tatsächliche Seite. Da hat sich seitdem nichts Neues ergeben. Wenn es dann Update gibt, dann kriegen Sie das augenblicklich, wenn ich Ihnen da was zu verkünden habe.
Aber warum müssen wir da so lange warten, jetzt seit 2 bzw. 4 Monaten, wenn die Bundesregierung bei Russland nach 24 Stunden wusste, dass das ein illegaler Angriffskrieg ist? Und können Sie uns sagen, wie viele Beamte sich im AA aktuell den Kopf zerbrechen über diese völkerrechtlichen Bewertungen? Muss ja eine Menge Arbeit sein.
Ich weiß nicht, ob wir dieses Thema jetzt nochmal komplett aufmachen wollen, weil ich würde mich da hier sehr wiederholen. Wir haben das schon sehr, sehr, sehr häufig besprochen. Es geht um eine rechtliche Frage, es geht aber auch um eine Tatsachenfrage. Die amerikanische Seite hat sich hier auf nachrichtendienstliche Erkenntnisse auch bezogen, die uns nicht voll inhaltlich vorliegen. Insofern, die braucht es auch, um rechtlich diese Einschätzung vorzunehmen. Wie die amerikanische Seite ihr Vorgehen sieht, hat sie dargestellt. Sie sehen sich völkerrechtlich im Recht. Wir nehmen das zur Kenntnis. Wie gesagt, wir haben nicht alle Tatsachen dazu. Wir haben das hier schon sehr, sehr häufig besprochen. Und das ist die Antwort, die Sie heute wieder von mir bekommen dazu.
Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Und da war weg mit der letzten Nachfrage für heute.
Ja, wenn wir gerade bei diesem Meta-Thema Einordnung sind. Die US-Regierung hat am 1. Mai per Executive Order eine drastische Verschärfung der extraterritorialen Sanktionen gegen Kuba verhängt, die praktisch jedes deutsche oder europäische Unternehmen treffen kann, das im Sektor Energie, Bergbau, Finanzen oder auch Sicherheit auf Kuba tätig ist. Da würde mich interessieren, wie bewertet denn die Bundesregierung diese neue extraterritoriale Sanktionsausweitung der USA und sieht sie darin eine Verletzung der Souveränität der EU und ihrer Mitgliedstaaten, ja oder nein?
Die amerikanische Sanktionspolitik ist Sache der amerikanischen Regierung. Ich werde das hier von hier aus nicht kommunizieren.
Also China hat in Reaktion erstmals seine Blocking Rule aktiviert und chinesischen Unternehmen die Befolgung der US-Sanktionen ausdrücklich untersagt. Ein ähnliches Instrument liegt auch der Bundesregierung bzw. der EU vor. Da würde mich interessieren, ob denn die Bundesregierung auf EU-Ebene für die Aktivierung dieses europäischen Blocking-Mechanismus sich dafür einsetzt, um deutsche Unternehmen zu schützen? Und wenn nein, wieso lassen Sie die Chinesen ihre Unternehmen schützen vor US-Sanktionen, aber die EU bzw. die Bundesregierung tut dies nicht mit ihren Unternehmen?
Also wie Sie schon richtig gesagt haben, das ist ein EU-Instrument. Dieses EU-Instrument wird EU-gemeinschaftlich entschieden. Darüber wird es eine Debatte. Dazu gibt es, wenn dazu aufgefordert wird, eine Debatte. Zu einer solchen Debatte würde ich jetzt aber hier ungern vorgreifen wollen. Am Ende wird ein Ergebnis verkündet, aber da habe ich Ihnen derzeit überhaupt nichts mitzuteilen. Wie immer bei EU-Entscheidungen teilen wir da nicht mit, sozusagen, wie interne Debatten verlaufen.
Und die letzte Frage für heute, Frau Kollegin.
Hallo, Aysumura, Financial Times. Wird es noch eine Pressebegegnung mit dem Außenminister in Griechenland geben heute?
Ja, und zwar in einer Viertelstunde.
Wenn Sie sich beeilen.
Dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen.